Auch einen wunderschönen guten Morgen an euch. Ich freue mich, dass ich wieder in der Mittelstraße bin und es richtig voll geworden, obwohl wir ja eine Stunde weniger Schlaf hatten heute Nacht. Die Miri hat es erzählt, mit dem heutigen Sonntag starten wir in die Passionswoche hinein. Und diese Woche, die hat echt gewaltige Bedeutung. Wenn man zum Beispiel ins Markus-Evangelium hineinguckt, eines der vier Berichten, die man im Neuen Testament finden, über das Leben von Jesus, dieses Markus-Evangelium hat 16 Kapitel. Und allein 6 von diesen 16 Kapiteln sind dieser letzten Lebenswoche von Jesus gewidmet, in die wir heute mit hineinstarten. Und ich denke, zentraler könnte man es gar nicht ausdrücken, welche Bedeutung denn das hat, was in dieser Woche alles geschieht. Mit dem Tod von Jesus. Und das Schöne ist, wir stehen in einer Woche nicht vor dem Tod von Jesus, sondern wir stehen vor dem offenen Grab und dürfen gewiss sein, wir haben einen auferstandenen Herrn. Ich möchte mal heute eine Person aus dieser letzten Lebenswoche von Jesus herausgreifen. Das sind ja viele Berichte, ich habe gesagt, da gibt es kapitelweise Geschichten drüber. Ich möchte mal eine Person herausgreifen, nämlich Pontius Pilatus. Und ich lese euch mal diese Geschichte zum Anfang, nicht aus dem Markus, sondern aus dem Lukas-Evangelium. Da beginnt es in Kapitel 23 ab Vers 1. Da heißt es, und die ganze Versammlung stand auf und sie führten Jesus vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbreitet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Dann schickt Pilatus Jesus zu Herodes und dann kommt Jesus wieder zurück und dann gehen diese Verse weiter ab Vers 13. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt und siehe, ich habe ihn vor euch verhört. Und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, der kam also zum gleichen Urteil, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was dem Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde. Und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihren Willen. Meine Frage an euch. Kennt ihr Marcus Ambibulus oder Annius Rufus oder Valerius Gratus? Viele Fragezeichen, ich habe da ein großes Fragezeichen im gehabt. Die Namen, muss ich ehrlich sagen, nie gehört. Das waren alles auch Statthalter, Präfekten, Gouverneure, könnte man sagen, im Römischen Reich, also Kollegen dieses Mannes, um den es heute geht, Pontius Pilatus. Und diese Namen, die ich euch gerade eben gelesen habe, diese Männer sind viel größeren Provinzen, viel bedeutenderen Provinzen vorgestanden als Pontius Pilatus. Aber diese Männer sind scheinbar irgendwo in den Geschichtsbüchern verschwunden, Leute für irgendwelche Spezialisten, nur Pontius Pilatus, der ist bekannt. Man könnte sagen, sogar weltbekannt, weil er besonders mit dem Tag verbunden ist, an dem Jesus zum Tode verurteilt wurde. Und Pilatus, der hat sogar ziemlich weit gebracht. Der hat sogar es hineingeschafft in eines der bekanntesten Bekenntnisse der Christenheit. Gelitten unter Pontius Pilatus. Mal ein kurzer Steckbrief zu diesem Mann. Was war das denn für einer? Also er stammte aus einer mittelitalienischen Adelsfamilie, man könnte sagen gehobene Mittelschicht. Er hat Karriere gemacht. Er wurde vom Kaiser Tiberius anstelle von Valerius Gratus zum 5. römischen Statthalter in der Provinz, in der römischen Provinz Judäa eingesetzt, war dort 10 Jahre lang Statthalter, Prokurator von 26 bis 36 nach Christus. Und eigentlich war er dort viel zu lange, man könnte sagen karriereschädigend lange, in dieser kleinen Provinz am Rande der großen Weltpolitik. Er hatte einen besonderen Ehrentitel, dieser Pontius Pilatus. Er war ein Amicus Caesaris, ein Freund des Kaisers. Da konnte man sich schon was drauf einbilden. Und er war verheiratet, so sagen es zumindest einige außerbiblischen Quellen, mit Claudia Procula. Und diese Frau, die spielt ja im Parallelbericht bei Matthäus im Blick auf diesen Prozess auch noch eine ganz wichtige Rolle. Bei den Juden galt dieser Pontius Pilatus als grausam, als hartherzig, als habgierig und er war bestimmt ein Machtpolitiker. Sonst wäre er nicht vom römischen Kaiser dort an diese Stelle gesetzt worden, weil er hatte dort eine ziemlich schwierige Aufgabe auch zu erledigen. Die Provinz Judäa, das war ein politisches Pulverfass, könnte man sagen. Die Zeloten stellten sich gewaltsam gegen die Römer und für viele Juden waren die Zeloten Befreiungskämpfer, für die Römer schlicht und einfach Terroristen. Und normalerweise residierte Pontius Pilatus jetzt nicht in Jerusalem, in dieser Multikulti-Stadt, so in den judäischen Bergen, sondern er hatte seinen Palast am Mittelmeer in Caesarea. Aber bei diesen hohen Festen, wie jetzt beim Passa, da musste er als römischer Prokurator natürlich Präsenz zeigen. Da musste er vor Ort sein, weil die Stadt war gestopft voll, die quoll über von Pilgern. Und wenn da so viele Leute in der Stadt waren, da war immer Spannung da. Und nachdem er Angst, jetzt passiert was. Und diese Geschichte, die ich euch heute gelesen habe, diese Geschichte hat eine Vorgeschichte. Am Morgen dieses Tages, es war ein Freitag, kommen die Oberen der Juden früh zu diesem Pontius Pilatus. Vorneweg Kaiphas, der war Hohepriester, gefolgt von den Mitgliedern des Hohen Rates, es war so das höchste jüdische Gremium, im Schlepptau hatten sie diesen Gefangenen, diesen Jesus. Am Vorabend hat man ihn in Gethsemane gefangen genommen, die ganze Nacht über im Haus des Hohen Priesters bei Kaiphas verhört und in den Morgenstunden kommen sie nun zu Pilatus und sie haben nur noch einen Wunsch, dieser Jesus, der muss weg. Sie wollen ihn endlich loshaben und dazu war ihnen jetzt jedes Mittel recht. Falsche Zeugen traten auf, ein mieses Spiel wird gespielt und am Morgen sind sie sich also einig, Jesus soll sterben. Es gab bloß ein Problem, sie konnten ihn nicht selber über die Klinge springen lassen, sondern wenn ein Todesurteil gesprochen werden sollte und musste und wenn das auch ausgeführt werden sollte und musste, dann lag das in der Hand der römischen Besatzer. Deswegen waren sie auf dem Weg zu Pontius Pilatus. Wir haben dir da einen, der hat das Volk aufgewiegelt. Wir haben dir da einen, der die Leute aufhetzt gegen den Kaiser, dass sie keine Steuern mehr zahlen sollen. Wir haben dir da einen, der behauptet, er sei ein König, Christus. Interessant, habe ich gedacht. Die Oberen der Juden denken auf einmal politisch und argumentieren politisch. Warum? Sie wollen Pontius Pilatus auf ihre Seite ziehen. Und nun stand also dieser Wanderprediger, dieser Jesus, vor ihm. Und Pilatus, das sollte jetzt ein Urteil fällen. Und nun lohnt sich's mal darauf zu achten, wie Pilatus, dieser römische Prokurator, mit Jesus umgeht. Und das Erste, was mir an ihm aufgefallen ist, er nimmt sich persönlich dieser Untersuchung an. Der prüft nach, stimmt das, was ihm vorgeworfen wird? Und er greift zunächst mal den ersten Anklagepunkt darauf, stimmt es, du bist der Judenkönig? Und was sagt Jesus? Du sagst es. Hier finden wir dieses Bekenntnis von Jesus. Lange hat er diese Frage nicht direkt, sondern nur indirekt beantwortet. Jetzt kurz vor seinem Tod, da tut es. Und in diesem Verhör, da merkt Pilatus, dass es mit einem außergewöhnlichen Gefangenen zu tun hat. Und dass es dem gar nicht darum geht, so eine Revolution im eigentlichen Sinne anzuzetteln. Wie er reagiert, was er sagt, auch was er nicht sagt. Immer wieder kommt Pilatus in Staunen. Und die Leute vom Hohen Rat, die werden massiv, die überschütten mit immer weiteren haltlosen Vorwürfen, die schlimmer nicht sein können. Habt ihr es vielleicht auch schon mal erlebt oder bei anderen mitbekommen, dass euch Dinge vorgeworfen werden, die nicht wahr oder nur halb wahr sind? Dass man so stigmatisiert ist, irgendwie in eine Schublade hineingeschoben wird, in der man eigentlich sich falsch fühlt. Und dass man sich auf einmal rechtfertigen muss für das, was man eigentlich nicht getan hat. Das tut weh. Extrem weh. Ich habe vor kurzem im Fernsehen einen Film gesehen, da hat ein junger Mann seinem älteren Bruder untergejubelt, dass er den Schmuck seiner Mutter geklaut hat oder ihrer Mutter geklaut hat. Der hat es so geschickt fingiert, dass der ganze Verdacht auf den älteren Bruder gefallen ist. Und als rauskommt, dass der Schmuck weg ist, tobt der Vater komplett außer sich. Was macht er? Er wirft den älteren Bruder aus dem Haus. Hey, wenn du so und so hintergehst, wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Du hast Vertrauen missbraucht, komplett missbraucht. Und ich glaube, jeder, der schon mal ungerecht behandelt worden ist, der das im eigenen Leib miterlebt hat, im Kleinen oder Großen, der weiß, wie weh solche Vorwürfe tun. Die Geschichte in diesem Film, die ging weiter. Der ältere Sohn, der hat sich im Laufe der Jahre ziemlich weit nach oben gearbeitet. Er wurde unter einem anderen Namen, hat einen anderen Nachnamen angenommen, ein extrem erfolgreicher und angesehener Geschäftsmann. Aber diese Wunde von damals, die hat immer weiter und weiter gebohrt, dass ihm so viel Unrecht geschehen ist. Was macht er? Er holt zum Gegenschlag aus. Er beauftragt eine Firma, welche das Restaurant seines jüngeren Bruders mit gefakten, schlechten Bewertungen überzieht. Das Ziel, seinen jüngeren Bruder bluten zu lassen für das, was ihm angetan hat, ihn finanziell und sozial zu ruinieren. Getrieben von der Bitterkeit und dem Hass auf das, was ihm angetan wurde, holt er zum Gegenschlag aus. Menschlich verständlich, oder? Steckt manchmal in uns drin, so wie du mir, so ich dir. Interessant, als Jesus vor Pilatus steht, holt er nicht zum Gegenschlag aus. Und ich habe mich gefragt, was heißt es denn dann? Heißt es dann, dass ich alles schlucken muss? Heißt es dann, dass jeder mit mir machen kann, was er will? Heißt das, dass ich alles in mich reinfressen muss und einfach immer gute Miene zu bösem Spiel machen muss und innerlich gehe ich komplett kaputt dabei und mich zerreißt? Es darf und es muss auch gesagt werden, was gesagt werden muss. Und Unrecht soll und darf auch beim Namen genannt werden. Wenn man alles nur schluckt, geht man wahrscheinlich irgendwann mal kaputt. Aber wir müssen auf der anderen Seite, ich formuliere es mal so, auf unsere Seele Acht haben. Darauf Acht haben, dass wir nicht getrieben von Hass und Bitterkeit, nicht als Opfer zu Täter werden. Das hat dieser ältere Sohn, den hat es so geschmerzt, der konnte mit dieser Bitterkeit, mit diesem Hass nicht mehr umgehen und es hat da dazu geführt, dass er auch draufgeschlagen hat. Dabei hilft's, auf Jesus zu sehen. Aber zurück mal zu Pilatus. Pilatus, er ist ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Ich habe vorher gesagt, es waren Machtpolitiker. Klar, die kannten manchmal auch keinen Schmerz. Und manche zählten da auch nicht viel. Aber an dieser Stelle ist er schon auch ein Kämpfer für Gerechtigkeit, obwohl er auch seine dunklen Zeiten hatte. Die jüdischen Würdenträger tun alles, um Jesus loszuwerden, aber Pilatus durchschaut ihr Spiel, er durchschaut, dass es ihnen letztlich nur um ihre eigenen Interessen geht. Er durchschaut, dass letztlich der Neid der Würdenträger der eigentliche Grund ist, warum sie ihn hier angeschleppt haben, diesen Jesus. Denn Paulus wusste, dass sie Jesus aus Neid überantwortet hatten. All das durchschaut Pilatus und Pilatus versucht, als Kämpfer für Gerechtigkeit, jetzt Jesus freizukommen. Und er unternimmt, und das fand ich echt spannend, wenn man in diesen Text mal hineinguckt, den ich vorgelesen habe, echt ganz schön viel. Zunächst verhört er Jesus, er kommt zu dem Ergebnis, wir lesen es in Vers 4, Jesus ist unschuldig, ich finde nichts an ihm. Aber die machen ihm Druck, massiv Druck. Was macht er? Er schickt ihn zu Herodes, dem König, der kommt zum gleichen Urteil, er ist unschuldig, aber die lassen nicht locker. Dann bringt er Barabbas ins Spiel. Barabbas, der gehörte zur zelotischen Bewegung, war ein Anführer der Sache, wurde hier des Mordes angeklagt. Aber in so einem hohen Fest war es eben eine gute Sitte, dass man einen Gefangenen begnadigt. Wen wollt ihr haben? Diesen Mörder, diesen Aufrührer oder Jesus? Stark, habe ich gedacht. Stark, wie Pilatus sich für Jesus einsetzt. Und ich habe mich gefragt, warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Warum hat er sich die ganze Mühe gemacht am frühen Morgen, als die da angekommen sind? Und ich denke, das hat bestimmt unterschiedliche Gründe gehabt. Zum einen hat es ihn bestimmt echt geärgert, dass ihn, da die Anführer der Juden ihn zum Handlanger des Unrechts machen wollten. Und ihm hat es missfallen, dass sie ihn vor ihren Karren spannen wollten. Und er hat ihre unlauteren Motive durchschaut. Diese nicht ganz so heiligen Motive dieser frommen Leute. Und zum anderen war er natürlich auch Jurist und er musste auch juristisch handeln. Und er war wirklich überzeugt, dieser Jesus ist unschuldig. Und dann ließ ihm auch noch seine Frau eine eigenartige Warnung zukommen. Die hat einen Traum und da wurde ihr deutlich, hey, mein lieber Mann, lass mal lieber die Finger von ihm. Wir können es mal nachlesen. Und als er auf diesen Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Wenn ich diese Geschichte lese, dann muss ich ehrlich sagen, ich finde es extrem stark, wie Pilatus sich für den unschuldigen Jesus einsetzt. Und ich habe gedacht, wie wohltuend ist es doch, einen Fürsprecher zu haben, oder? Wie wohltuend ist es doch, einen Fürsprecher zu haben, der seine Stimme für mich erhebt. Und wie wohltuend ist es auch für andere, wenn sie Unrecht erleben, meine Stimme für sie erhebe, dass ich nicht stumm bleibe. Das fängt ja manchmal im Kleinen an, dass man nicht mitmacht, wenn über andere hergezogen oder gelästert wird, dass man nicht schlecht, sondern gut über andere redet, dass man es nicht mitmacht, wenn gemobbt wird oder wenn die Witze immer zu der Lasten der Gleichen gehen. Aber vielleicht bedeutet es auch, sich mal auch schützend vor jemand zu stellen. Nicht nur nicht mitzumachen, sondern schützend sich vor jemand zu stellen. Und vielleicht sind es manchmal auch die kleinen Linien, aber manchmal vielleicht auch die großen Linien. Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt, das ging mir echt so unter die Haut. Nicht schon länger her, 24. Februar war es gewesen. Also ist schon 5 Wochen her, gell? 24. Februar, schon ein Datum, das schon auch eine gewisse historische Bedeutung hat. Wir haben da an diesem Dienstag unser Ukraine-Kaffee gehabt, wo immer wieder Menschen einladen, jeden Dienstag, die kommen, den Nachmittag verbringen, es gibt Kaffee und Kuchen, findet jeden Dienstag statt. Und dann kommt an diesem Tag einer unserer Besucher und hat die Taschen voll und ich frage ihn, hey, was hast du mitgebracht? Dann sagt er, ich habe heute Geburtstag. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, du hast ja echt einen historischen Tag, Geburtstag für euch Ukrainer. Heute vor 4 Jahren haben die Russen euch überfallen. Dann habe ich ihn gefragt, wie war das denn an deinem Geburtstag damals vor 4 Jahren? Dann hat er mir erzählt, hey, damals hat mich nicht der Wecker geweckt. Damals bin ich von den Bomben geweckt worden. Und es ging mir unter die Haut. Und ich glaube, manchmal tut es auch gut, auch in den großen Linien zu denken. Im Kleinen, wo wir Unrecht erleben, die Stimme zu erheben, aber auch in den großen Linien. Auch die Stimme zu erheben, sich auch für den Frieden einzusetzen. Mal zurück zu unserer Geschichte. Die Lage spitzt sich weiter zu. Kaiphas stachelt die Leute weiter an. Die Stimmung immer explosiver. Und Pilatus fragt zurück, was soll man jetzt mit Jesus machen? Und dann dieses gewaltige, dieses hasserfüllte, kreuziget ihn. Sie fordern diese schreckliche, verhasste Römerstrafe für Jesus. Kreuziget ihn. Diese Aufforderung galt dem, der so viel Liebe bewies. Tausende speiste, unzählige heilte und für viele so ein aufrichtendes Wort hatte. Vom Hosianna, wie Miriam erzählt hat, das heute zu diesem Palmsonntag vorne ansteht, bis zum Kreuziget ihn, das ist ein ganz, ganz kurzer Weg. Ein ganz kurzer Weg gewesen. Und die Frage ist jetzt, was macht denn Pontius Pilatus in dieser aufgeladenen Stimmung? Was macht er denn, wenn er jetzt so extrem unter Druck steht? Und da sind wir bei meinem letzten Punkt. Ich habe es mal genannt, im Zweifel gegen den Angeklagten. Im Parallelbericht von Markus, da lesen wir diesen verhängnisvollen Satz über Pontius Pilatus. Pilatus wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Der Pilatus, der kämpft und kämpft und kämpft wirklich für Gerechtigkeit an diesem Tag. Und dann fängt er an zu schwanken und am Schluss knickt er ein. Irgendwie menschlich, könnte man sagen, er hat es versucht. Irgendwie menschlich, habe ich gedacht, angesichts der aufgeheizten Stimmung, wenn du so unter Druck stehst und andere dich so unter Druck setzen. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich wohl in dieser Situation gehandelt? Am Ende unterschreibt er wieder besseres Wissens, ein Todesurteil. Was für eine Tragik. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? War es die Angst, dass sich hier das alles zu einem gewaltigen Aufstand auswachsen könnte? Und wie kriegst du das dann gehandelt, wenn du dafür verantwortlich bist? Und wenn es dann diesen Aufstand gibt, hey, das macht sich extrem schlecht im Lebenslauf eines Gouverneurs, eines Präfekten, eines Prokurators, deine Aufstiegschancen, die sind komplett im Eimer. Mensch, ich möchte doch nicht hier in dieser muffigen Provinz hier versauern. Warum macht er das? Weil er Angst hat um die eigene Karriere, weil er jetzt auf seine eigenen Interessen schielt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Mix aus allem war. Und wieder besseren Wissen beugt er sich dem Druck der Straße und trifft wieder besseren Wissens eine Fehlentscheidung. Eigentlich eine Tragik, habe ich gedacht. Der hat so gut begonnen, der hat so gekämpft. Und am Ende lässt das einfach laufen. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dieses Ende stellt mir viele Fragen. Und dieser Text stellt mir viele Fragen. Wie hätte ich gehandelt? wo stehe ich in der Gefahr, mein Fähnchen nach dem Wind zu hängen? Wo schiele ich vielleicht eher so auf meine Interessen und verliere dabei das Recht des anderen aus den Augen? Wo ist meine Stimme gefragt, mal positiv formuliert, wo ist meine Stimme gefragt, um mich für Gott und für seine Sache einzusetzen? Und ich habe mich weiter gefragt, wo bestimmt mich denn in meinem Handeln manchmal mehr die Menschenfurcht als die Gottesfurcht? Und ich kann euch nicht sagen, ich bin nicht frei von Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man macht sich da ja schon den Kopf, oder? Was denken denn die Leute? Gerade auch, wenn man so unter Druck ist. Wie kann es mir gelingen? Nächste Frage, wo ich mir gestellt habe, mich weniger von meiner Menschenfurcht leiten zu lassen, sondern von dem, was Gott wichtig ist, was ihm Ehre macht. Anfang Februar wurde Klaus Ehrenfeuchter, der lange Jahre den Männertag in Liebenzell verantwortet hat, verabschiedet, so Mr. Männertag. Und er hat den Tag so selber gestaltet mit einer echten guten Botschaft, hat er sein Leben aufgemacht und erzählt, was ihn so auch bewegt hat, von seinen Höhen und was ich auch stark fand, auch von seinen Tiefen seines Lebens berichtet hat. Und hat uns auch mit hineingenommen in das Motto, das er sich so persönlich so über sein Leben auch gestellt hat. Und hat er diesen Satz gesagt, der sagt, das ist mir wichtig in meinem Leben. Wer vor Gott gekniet hat, der kann auch vor Menschen stehen. Viele Fragen habe ich gedacht, die mir dieser Text stellt. Und dann finden wir ja im Matthäusevangelium auch noch eine Geste von Pilatus überliefert, die ja fast sprichwörtlich geworden ist. Ich wasche meine Hände in Unschuld, oder wie sie heißt, als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu, es ist eure Verantwortung, ich habe damit nichts zu tun. Und wieder habe ich gedacht, stellt mir das echt viel Fragen. Geht es so einfach, so zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld? Geht es so einfach zu sagen, hey, dafür bin ich nicht verantwortlich, das ist eure Sache? Geht es so einfach zu sagen, hey, da habe ich nicht mitgemacht, sondern nur davon gewusst? Geht es so einfach zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld? Oder anders formuliert, bin ich nur verantwortlich für das, was ich mache? Oder auch ein Stück weit für das, was ich unterlasse? Viele Fragen, muss ich euch sagen, hat mir dieser Text gestellt. Und ich habe gedacht, ich bringe die einfach auch mit. Vielleicht sind es nicht eure Fragen, aber vielleicht ist es auch eine Frage, die euch bewegt. Ich fand es nur eine Tragik. Pilatus, der so lange gekämpft hat, dass Jesus freigelassen wird, der gemerkt hat, hey, hier läuft was nicht richtig und sich klar auch auf die Seite des Rechts stellen wollte, wie in seinem Leben etwas so ins Kippen geraten ist. Wisst ihr, was mich tröstet? Wo ich merke, manchmal passiert mir das auch. Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Und das macht mir Mut. Dort, wo ich vielleicht immer wieder auch mein Fähnchen nach dem Wind hänge, dort, wo ich vielleicht wieder eine schlechte Entscheidung getroffen habe und mich mehr um mich gesorgt hatte als um das Recht des anderen. Das macht mir Mut, dass Gott auf den krummen Linien von Pilatus gerade schreiben konnte, ja noch auf meinen krummen Linien schreiben kann und dass er die Kraft schenken kann. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich für uns. Das wünsche ich mir, dass Gott mir die Kraft schenkt, es beim nächsten Mal besser zu machen. Amen. Wollen wir miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass wir in dieser Woche mit hineingenommen werden in diese Passionsgeschichte. Danke, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, wegen unseren Unzulänglichkeiten, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. darum, weil wir an manchen Stellen einfach einknicken, uns der Mut verlässt. Danke dafür, dass du all das auch so mit ans Kreuz genommen hast. Und danke dafür, dass wir all das auch ablegen dürfen, dich immer wieder auch bitten dürfen, dass du in den Situationen, in die du uns hineinstellst, uns deinen Blick auf die Menschen schenkst, mit denen wir es zu tun haben. Uns den Blick auf die Situation schenkst, dass wir es richtig beurteilen können. Und dann möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass wir Menschen sind, die sich schützend auch vor andere stellen, denen Unrecht geschieht. Dank dir, wo wir es vielleicht schon erlebt haben, wo das Menschen für uns gemacht haben. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass uns immer wieder auch deine Gerechtigkeit und deine Ehre auch leitet in unserem Tun, in unserem Handeln und in unserem Lassen. Amen.